Aus Lukas Kapitel 4. Ich lese uns die Verse 9 bis 13. Lukas Kapitel 4, 9 bis 13. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben: Er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Zu Beginn der öffentlichen Wirksamkeit wurde unser Herr Jesus Christus zunächst einmal auf eine harte Probe gestellt. 40 Tage lang durfte ihn der Satan in der Wüste versuchen. 3 Versuchungen am Ende dieser Zeit werden uns berichtet, sowohl im Matthäusevangelium als auch im Lukasevangelium. Zunächst will Satan unseren Herrn dazu verführen, seine persönlichen materiellen Bedürfnisse an die erste Stelle zu setzen und sich selbst durch ein Wunder zu helfen. Unser Herr Jesus Christus widersteht ihm mit den Worten: Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeden Wort Gottes. Als nächstes will er ihn vom Weg zum Kreuz abhalten und ihm Macht und Herrlichkeit in dieser Welt verleihen, unter der Voraussetzung, dass er ihn anbeten würde, dass er den Satan anbeten würde. Aber unser Herr lässt sich nicht beirren. Er antwortet ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und zuletzt reizt er unseren Herrn dazu, Gott in Vermessenheit herauszufordern, ihn zu versuchen. Luther bezeichnete diese Versuchung, also die letzte hier im Lukasevangelium, mit der wir uns heute Morgen befassen wollen, Luther bezeichnet sie als die schwerste. Er sagt dazu: Das ist eine große Versuchung, wenn einer dahin kommt, dass ihm sein Herz zappelt und der Teufel ihm Sprüche ins Herz stößt, so dass er jetzt wollte gerne tappen nach Gott und nach seiner Gnade, ob sie da sei. Wo es der Teufel nicht kann dahin bringen, dass wir an Gott verzagen, so versucht er auf der anderen Seite, ob er uns könne vermessen und hoffärtig machen, dass wir auch glauben, was Gott nicht geboten hat zu glauben. Ein wichtiger Satz. Dass wir also das glauben in Vermessenheit, das glauben, was Gott nicht geboten hat zu glauben. In dieser dritten Versuchung führt der Satan unseren Herrn Jesus Christus nach Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Der Satan ist durchaus zu solch einer leiblichen Entrückung fähig. Mit der Zinne des Tempels ist wohl gemeint ein Turm- oder balkonartiger Vorsprung der Tempelmauer, am ehesten im Südosten des Tempels über dem Kidrontal, das hier ca. 40 Meter tief abfiel. Der Geschichtsschreiber Josephus behauptet, jedem, der dort hinunterschaute, würde schwindelig, so tief sei es. Und nun fordert der Teufel unseren Herrn Jesus dazu auf, ein Schauwunder zu tun. Er solle sich in die Tiefe stürzen, um die wunderbare Bewahrung Gottes zu erfahren und damit einen sichtbaren Beweis für die Gegenwart Gottes zu haben. Und um dieses Ziel zu erreichen, zitiert er ein Wort aus Psalm 91. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben, Psalm 91, 11 und 12. Er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und dieses Zitat aus dem Alten Testament gibt natürlich dieser Versuchung eine ganz besondere, eine ganz spezielle Note. Es ist immer so, wenn der Satan uns mit irgendwelchen Bibelworten kommt. Er scheut ja vor nichts zurück. Es ist ihm nichts heilig. Der Tempel ist ihm nicht heilig, das Wort Gottes ist ihm auch nicht heilig. Und so versucht er, unseren Herrn Jesus Christus mit einem Wort aus dem Alten Testament, das er aus dem Zusammenhang, der aus dem Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift herausreißt. Insofern handelt es sich um eine ganz besonders gefährliche Art von Versuchung. Nun, wenn wir uns fragen, worin denn eigentlich der Kern dieser Versuchung besteht, dann kann uns die Antwort, die der Herr Jesus Christus dem Satan gibt, eine Hilfe sein, kann uns Klarheit verschaffen. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Nicht versuchen, das bedeutet hier nicht frech herausfordern. Im Grundtext eine verstärkte Form, nicht frech herausfordern. Es handelt sich hier um ein Zitat, um ein Wort aus 5. Mose Kapitel 6, das die Israeliten an das Geschehen in Massa erinnerte. Mose spricht zu den Israeliten und erinnert sie an jenes Geschehen, da sie sich nicht besonders rühmlich verhalten hatten, im Gegenteil. Sie hatten Gott viel Unehre gemacht, wie während der ganzen Wanderung durch die Wüste hindurch. Immer wieder waren sie unzufrieden, immer wieder fingen sie an zu murren, immer wieder fingen sie an zu hadern mit Mose und damit schließlich und letztlich auch mit Gott selbst, der sie ja aus Ägypten geführt hat. Es war ja letztlich doch nicht Mose. Gott hatte Mose gebraucht und auch Aaron, die Führer Israels. Aber Gott selbst hatte sein Volk aus Ägypten geführt. Und jedes Mal, wenn sie in irgendeine schwierige Situation gerieten, fingen sie an, mit Gott zu hadern. Und auch hier in Massa, woran Mose sie erinnert. Die Israeliten hatten dort mit Gott gehadert, weil sie dachten, das Wasser geht uns aus. Wir verdursten hier in der Wüste. Und in frecher Weise forderten sie damals Gott heraus mit den Worten: Ist der Herr mit uns oder nicht? Sie forderten also einen sichtbaren Beweis der Gegenwart Gottes. Statt Gott im Blick auf sein Wort zu vertrauen, Gott hatte ihnen ja zugesagt, er wollte sie führen, er wollte sie auch versorgen mit allem, was sie nötig hatten. Sie brauchten eigentlich keinen sichtbaren Beweis seiner Gegenwart, aber nun forderten sie diesen sichtbaren Beweis der Gegenwart Gottes. Sie ließen sich nicht am Wort Gottes genügen. In einer ganz frechen Art und Weise forderten sie Gott hier heraus. Ist Gott nun mit uns oder nicht? Wenn ich sage in frecher Weise, dann meine ich damit, dass hinter ihrer Forderung, hinter dieser Herausforderung Gottes, die unausgesprochene Drohung stand: Wenn Gott jetzt kein Wunder wirkt, dann wollen wir mit ihm nichts mehr zu tun haben. Dann kann er uns gestohlen bleiben. Das ist es im Grunde genommen, was dahinter stand. Und was eben auch dahinter stand, war diese falsche Gesinnung, die der Mensch ja von Hause aus in sich hat. Wir sind doch das auserwählte Volk Gottes, wir haben doch ein Recht darauf, etwas von Gott zu bekommen. Wir haben ein Recht darauf, etwas von Gott zu fordern. Das ist typisch für den Menschen. Wir alle sind von Natur aus dieser Meinung, wir hätten irgendwelche Rechte Gott gegenüber. Paulus greift das auf im Römerbrief, der ja so die zentralen Wahrheiten des Evangeliums entfaltet. indem er deutlich macht, dass der Mensch immer darauf aus ist, Gott in seine Pflicht zu nehmen. Das tut er durch seine Frömmigkeit, durch seine guten Werke. Herr, ich habe dieses und jenes geleistet. Ich war fromm. Ich habe versucht, deine Gebote zu halten. Es ist mir auch hier und da gelungen. Also bist du verpflichtet, mir einen bestimmten Segen zu geben. Das ist typisch für das menschliche Herz. Der Mensch will Gott in die Pflicht nehmen. Er will nicht aus Gnaden leben. Er will nicht geschenkweise die guten Gaben Gottes in Empfang nehmen, sondern er will sie in Empfang nehmen als einer, der darauf ein Recht hat. Gott sei verpflichtet, sich ihm zu geben oder ihm gute Gaben zu schenken. Und so auch hier in diesem Geschehen in Massa, woran Mose das Volk erinnerte, da haben sie ihn in dieser frechen Weise versucht, wir haben doch ein Recht darauf, dass Gott seine Gegenwart unter uns in sichtbarer Weise unter Beweis stellt. Übrigens ist das etwas, was sich durch die ganze Schrift hindurchzieht. Wir denken beispielsweise an das Gleichnis, das der Herr Jesus erzählt hat vom verlorenen Sohn. Und wir müssen einfach davon ausgehen, der eigentlich verlorene Sohn ist der zweite Sohn gewesen, der ältere Sohn, der sich auf sein Gutseinwollen etwas einbildete und meinte, aufgrund dieser Tatsache müsse doch der Vater ihm etwas Gutes zuteil werden lassen. Der ärgerte sich darüber, dass der Vater den jüngeren Sohn, der in Sünde und Schande gelebt hatte, so freundlich wieder aufgenommen hatte und mit ihm sogar ein Fest feierte. Er sehnte sich danach, einmal ein Fest feiern zu können mit seinen Freunden. Und deshalb schuftete er auf dem Feld. Er arbeitete schwer mit diesem Ziel. Das ist genau diese innere Gesinnung, diese falsche Gesinnung, die das Herz des Vaters nicht kennt und von daher eben auch ein gebrochenes Verhältnis zum Vater hat. Der Vater geht hinaus, er liebt auch diesen zweiten Sohn und bittet ihn hineinzukommen. Welch eine Demut von Seiten des Vaters. Aber dieser ärgert sich nur. Nun am Ende, wenn wir an das Volk Israel denken, dafür steht ja hier der zweite Sohn, dieser ältere Sohn. Am Ende wird es dann doch noch einmal alles gut werden für Israel, ja. Darüber freuen wir uns von ganzem Herzen, dass auch der ältere Sohn noch kommen wird. Aber das ist eben typisch für den natürlichen Menschen. Er will Gott in die Pflicht nehmen, er will seine Rechte vor Gott geltend machen. Und damit beweist er, dass er kein Verhältnis hat zu Gott, kein Vertrauensverhältnis hat zu seinem himmlischen Vater. So war das damals in der Wüste bei den Israeliten. Und der Angriff Satan zielte somit darauf ab, unseren Herrn Jesus aus seinem Vertrauensverhältnis zum Vater herauszulocken und seinen Gehorsam davon abhängig zu machen, dass Gott sich sichtbar bezeugte, hier durch ein Schauwunder. Also es ging nach der Weise, du bist doch Gottes Sohn. Wir haben schon darauf hingewiesen, Satan stellt das gar nicht in Frage, sondern er macht die Feststellung, du bist doch Gottes Sohn und das bedeutet doch, du hast ein Recht darauf, dass Gott sich jetzt in dieser Art und Weise offenbart. Und schließlich steht doch geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wirf dich herunter in die Tiefe und du wirst sehen, Gott wird dich auf wunderbare Art und Weise bewahren. Du hast ein Recht darauf. Wenn die Gläubigen schon ein Recht darauf haben, dass Gott sie bewahrt vor allem Übel, das will Satan damit sagen, dann du doch erst recht als Sohn Gottes. Darin liegt also der Kern der Versuchung, den Herrn Jesus herauszuholen, herauszulocken aus diesem herzlichen Vertrauensverhältnis zu seinem himmlischen Vater, das keines Beweises bedurfte, keines sichtbaren Beweises. Der Herr war sich seiner Gottessohnschaft bewusst, auch am Kreuz, als er in die tiefste Dunkelheit hineinging, in die Gottverlassenheit, er wusste, wer er war und er wusste, dass sein Vater im Himmel ihn liebte. Er brauchte keinen sichtbaren Beweis dafür. Hinzu kommt, dass es im Psalm 91, wenn wir uns das Zitat einmal im Alten Testament selbst anschauen, dass es da heißt, auf allen deinen Wegen. Das lässt der Satan hier aus. Manche gehen davon aus, er tat es ganz bewusst, um hier zu täuschen. Manche sind da auch anderer Meinung. Aber Tatsache ist, dass es im Psalm 91 heißt, auf allen deinen Wegen. Und das bedeutet natürlich, das ist klar, dass es nicht anders gemeint sein kann und sein konnte, das bedeutet natürlich auf den Wegen Gottes. Diese Verheißung galt solchen Menschen, die nach dem Willen Gottes fragten und sich auf den Wegen Gottes befanden. Also eigene Wege sind von dieser Verheißung ausgeschlossen. Und wenn unser Herr Jesus Christus hier auf diesen Vorschlag von Seiten Satans eingegangen wäre, wäre das ein eigener Weg gewesen. Denn er hatte von Seiten seines Vaters keinen Befehl, keine Willensäußerung. Solch ein Schauwunder zu vollbringen. Es wäre also ein eigenmächtiger Weg gewesen, den unser Herr Jesus Christus gegangen wäre, und auf diesem Weg hätte keine Verheißung von Seiten Gottes gelegen. Das ist das eine, aber es bedeutet eben auch noch etwas anderes. Wenn wir uns Psalm 91 durchlesen, dann haben wir den Eindruck, dass Gott hier dem Gläubigen des alten Bundes und überhaupt dem Gläubigen zusagt, ihn vor allem Übel zu bewahren. Es wird deinem Hause, deiner Hütte keine Plage nahen. Es wird dich kein Unglück treffen. Das sind nur Zusagen, die uns denken lassen können, dass der Gläubige die Verheißung von Seiten Gottes habe, dass ihm also auch wirklich nichts in dieser Welt an Unglück, an Not, an Elend widerfahren könnte. An einer Stelle nur heißt es in diesem Psalm, ich bin bei ihm in der Not. Ansonsten nur Zusagen, alles Unheil von dem Gläubigen fernzuhalten. Und man fragt sich, ist das denn wirklich so? Ist das denn wirklich so gemeint vom Heiligen Geist? Nun, wenn wir uns so manche Lebensgeschichte im Alten Testament anschauen, dann können wir nur zu dem Ergebnis kommen, das kann so von Gott nicht gemeint sein. Das ist wohl etwas, was Gott sich aufspart für die letzte Erfüllung seiner Verheißung, für die Vollendung. Aber in dieser Zeit kann Gott so handeln, aber er muss nicht so handeln. Er hat sich letztlich nicht dazu verpflichtet, so zu handeln. Und das zeigt, wie er seine Heiligen immer wieder in der Vergangenheit geführt hat. Beispielsweise einen Hiob. Und wir wissen ja, dass das Problem zwischen Hiob und seinen Freunden darin bestand, und das war die größte Not für ihn, dass seine Freunde ihn nicht verstanden, dass das Problem darin bestanden hat, dass seine Freunde davon ausgingen, Hiob, du musst irgendwie etwas getan haben, was Gott nicht gefällt. Sie gingen sogar in ihrer Dreistigkeit so weit, dass sie behaupteten, ich will das mal zusammenfassen, Hiob, du hast ein ganz gottloses Leben geführt. So weit ging das. Können wir nachlesen im Buch Hiob. Du hast die schlimmsten Dinge getan. Und es muss auch so sein, denn wenn du sie nicht getan hättest, dann würde es dir jetzt nicht so dreckig gehen. Das war das verkehrte Denken der Freunde Hiobs, ihre verkehrte Theologie. Und wir wissen ja, welch ein Unglück über Hiob gekommen ist. Und zwar nach dem Willen Gottes, nach seinem zulassenden Willen. Satan durfte ihm viel Schaden zufügen, sodass wir sicherlich daran verzweifelt wären. Also, wir denken an Hiob, bei dem durchaus nicht alles glatt ging, im Gegenteil. Wir denken an Josef, der nach Ägypten verkauft wurde. Wir denken an einen Jonathan, der ein unrühmliches Ende nahm. Und wir könnten sicherlich das eine oder andere Beispiel noch anfügen. zu erwarten, dass Gott uns in jeder Situation unseres Lebens, auch dann, das ist jetzt wichtig, auch dann, wenn wir uns auf seinen Wegen befinden, dass Gott uns in jeder Situation in unserem Leben vor allem Unglück und aller Not bewahren wird, das heißt schließlich, Gott zu versuchen. Das heißt, um jetzt noch einmal auf das Zitat Luthers zurückzukommen, etwas zu glauben, was Gott uns nicht geboten hat zu glauben. Und das ist Vermessenheit. Wenn wir über das hinausgehen, was Gott verheißen hat, was Gott meint in seinem Wort, dann ist das nichts anderes als Vermessenheit. Im Grunde genommen ist es tiefer Unglaube. Es ist also nicht echter Glaube. Echter Glaube kann niemals darin bestehen, dass wir über das hinausgehen, was die Schrift sagt, was geschrieben steht. Sondern echter Glaube hält sich immer an das, was die Schrift sagt und was sie auch meint. Psalm 91 meint nicht, dass der Gläubige vor aller Not bewahrt bliebe. Und wer so denkt, wir denken an einen Asaf, der kommt in Schleudern, in seinem persönlichen Leben, in seinen persönlichen Glaubenserfahrungen. In Asaf, Psalm 73, war tief angefochten. Warum? Weil er sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Und er befand sich auf den Wegen Gottes. Und es ging ihm schlecht, sehr schlecht in jener Zeit. Und er sagt, ich wäre beinahe gestrauchelt. Ich wäre beinahe zu Fall gekommen. Ich hätte beinahe alles über Bord geworfen. Als ich sah, dass Gott offensichtlich die Gottlosen so sehr belohnt für ihr gottloses Tun. Bis ich ging ins Heiligtum, bis er anfing nachzudenken, stille zu werden vor Gott und zu überlegen, wie sieht das denn schließlich aus? Und er kam zu dem Ergebnis, ihr Ende schauet an, das ist das Entscheidende, ja, das Ende schauet an. Es läuft in dieser Welt nicht alles so, wie wir uns das wünschen, oder wie wir uns die Wege Gottes für uns vorstellen, sondern es läuft oft ganz anders. Gott, dein Weg ist heilig. Und das Wort heilig heißt nicht nur abgesondert von, sondern es hat auch die Bedeutung von anders. Gottes Wege sind oft anders, als wir uns das vorstellen. Und da ist es wichtig, auf das Ende zu schauen. Und du wirst am Ende doch sehen, sagt der Prophet Maleachi, dass ein Unterschied ist zwischen denen, die Gott fürchten und denen, die Gott nicht fürchten. Das ist das Entscheidende, das Ende. Hier haben wir nicht die Verheißung, dass uns immer alles gelingt und dass immer alles glatt geht und dass wir ohne Probleme und Schwierigkeiten durchkommen. Im Gegenteil. Aber dass Gott uns zur Seite steht, dass er uns hilft, und dass keine Versuchung über unser Vermögen gehen soll. Das hat er uns verheißen in seinem Wort. Und daran wollen wir uns halten. Auch wenn es sichtbar im Augenblick ganz anders aussieht. Wir können also, wenn wir das nicht recht sehen, wenn wir die Schrift nicht recht verstehen und darüber hinausgehen und versuchen, das zu glauben, was Gott gar nicht versprochen hat, dann können wir arg ins Schleudern kommen, in große innere Nöte bis hin zur Verzweiflung. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ein alter Bruder, mit dem ich mich auf dem Weg nach der Hohen Grete im Westerwald befand, zu einer Predigerrüstzeit, dass er mir erzählte von einem Geschehen, das ihn doch arg angefochten hatte. Er hatte eine Fahrt unternommen, ich weiß nicht, wer sonst noch im Auto war, und sie hatten vorher darum gebetet, Gott möchte sie doch auf dieser Fahrt bewahren. Er möchte doch seine schützenden Hände über ihnen halten. Und dann hatten sie einen Unfall. Und das konnte er einfach nicht verstehen. Das konnte er nicht einordnen. Da merkte man sogar noch bei diesem alten Bruder, welche Probleme er hatte, mit dem, was Gott doch, jetzt füge ich hinzu, scheinbar verheißen hat in seinem Wort. Wenn wir ihn darum bitten, dass er uns bewahrt vor Unfall und Schaden, dann tut er es doch auch. Er hat es doch verheißen, oder nicht, wenn wir uns auf seinen Wegen befinden. Sogar dieser alte Bruder hatte Probleme damit, aber Gott hat uns das eben nicht verheißen. Und deshalb noch einmal das Zitat von Luther. dass der Satan uns dazu verführen will, das zu glauben, was Gott nicht geboten hat zu glauben. Ich muss wissen, was will Gott tun und was soll ich glauben? Das muss ich wissen. Und das habe ich in letzter Zeit auch manchmal gebetet. Herr, zeige mir, was hast du eigentlich vor? Was willst du eigentlich tun? Und was soll ich nach deinem heiligen Willen glauben? Und das will ich glauben. Und diesen Glauben, bitte, wirke in mir. Den Glauben an das, was du mir verheißen hast. Wenn zum Beispiel manche in unserer Zeit davon ausgehen, wir würden in Europa noch eine große Erweckung erleben, einen großen geistlichen Aufbruch, dann geht das über das hinaus, was die Schrift sagt, was das prophetische Wort sagt. Das ist nichts anderes als Vermessenheit. So etwas zu glauben, ist nichts anderes als Vermessenheit. Und wir könnten jetzt noch viele Beispiele hinzufügen. Es hat immer wieder auch in der Kirchengeschichte solche Fälle gegeben, dass Menschen meinten, man könnte durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus sündlos werden in dieser Zeit und Welt. Das ist nichts anderes als Vermessenheit. Wir werden nicht sündlos sein. Ich denke, damit haben wir kaum ein Problem, die wir merken, dass wir täglich fehlen und täglich noch die Bitte im Vater unser nötig haben, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Viele andere Beispiele könnten wir nennen. Es hat immer wieder auch diese Meinung gegeben, es hat Leute gegeben in der Gemeinde Jesu, die die Meinung vertreten haben, ernsthaft gläubiger Mensch dürfe nicht krank bleiben, sondern Gott habe in seinem Wort versprochen, jeden Menschen von jeder Krankheit zu heilen. Und wenn du nicht gesund wirst, dann liegt das nicht an der Verheißung Gottes, dann liegt das daran, dass du nicht richtig glaubst. Das ist Vermessenheit. Da geht es über die Schrift hinaus. Und wir sehen also, wozu der Satan hier den Herrn Jesus verführen wollte und wozu er auch uns immer wieder verführen will. Wenn er uns nicht dahin bringen kann, dass wir verzagen, dann versucht er uns dahin zu bringen, dass wir vermessen werden. Dass wir das glauben, was Gott uns nicht verheißen hat. Ich denke auch, noch einmal an die Geschichte der Israeliten in der Wüste, als sie dann vor dem Ziel standen, vor dem Einzug in das gelobte Land beim ersten Mal, die ältere Generation. Und Gott hatte ihnen seine Verheißung gegeben, ich habe euch das Land gegeben, zieht hinein, und sie wollten nicht, sie hatten keinen Glauben. Und Gott strafte sie dafür. Und dann wollten sie hinaufziehen ins Land. Kurz darauf wollten sie hinaufziehen. Und Gott sagte, nein, ich bin nicht mit euch. Sie hatten keine Verheißung. Sie zogen aber trotzdem hinauf. Das war Vermessenheit. Und sie erlitten eine empfindliche Niederlage. Nun, für unseren Herrn Jesus Christus hätte ja nun eigentlich diese Verheißung aus Psalm 91 die wir ja nur auf die Vollendung beziehen können für uns. Für ihn hätte sie auch in dieser Zeit schon gepasst, aber er war ja in erster Linie unser Stellvertreter und von daher einer der Geplagtesten auf dieser Erde. Und er wusste, wie dieses Wort zu verstehen war. Hätte unser Herr Jesus dem Drängen des Satans nachgegeben, so hätte er auch die Juden in ihrer falschen Messias-Erwartung bestätigt. Und diese falsche Messias-Erwartung hat er ja immer wieder gedämpft. Immer wieder bekamen sie eine kalte Dusche. Das ist übrigens typisch für unseren Herrn gewesen. Das fiel mir auf, als ich darüber nachdachte. Auch als die Jünger hinausgezogen waren, und hatten große Taten vollbracht in der Vollmacht, die der Herr Jesus ihnen gegeben hatte. Und sie dann zurückkehrten. Und sie sich freuten darüber, dass sogar die bösen Geister, die Dämonen ihnen untertan waren, bekommen sie eine kalte Dusche vom Herrn. Bekommen sie einen Dämpfer. Darüber freut euch nicht. Wir hätten vielleicht gedacht, er hat auch immer wieder was zu meckern. Ja? Immer wieder hat er was zu meckern. Er ist nie zufrieden mit uns. Sie kommen zurück, freuen sich und dann kommt die kalte Dusche, darüber freut euch nicht, sondern freut euch viel lieber darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freut euch nicht über sichtbare Erfolge. Wir dürfen uns freuen. Das meint der Herr auch, ganz gewiss. Aber darauf darf nie der Schwerpunkt liegen. Freut euch auf die Zusagen Gottes in seinem Wort im Blick auf die himmlischen Dinge, im Blick auf die unsichtbaren Dinge. Das ist das Entscheidende. Und denken wir noch einmal daran, dass die Israeliten ja einen sichtbaren Beweis für die Gegenwart Gottes forderten. Sie gaben sich nicht mit dem bloßen Wort Gottes zufrieden, sondern sie wollten was Sichtbares. Das ist typisch für den natürlichen Menschen. Und typisch für die Zeitgenossen unseres Herrn Jesus. Sie fragten zwar nach Zeichen und Wundern, aber diese Zeichen und Wunder sollten sie nicht hinführen zum Messias. Darauf waren sie nicht aus. Zu seiner Person, um an ihm zu kleben und um an seinem Wort sich genügen zu lassen. Sondern diese Zeichen suchten sie letztlich nur um der Stillung ihrer materiellen Bedürfnisse willen. Aus keinem anderen Grunde. Ich lese dazu einmal aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, den 26. Vers. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Das heißt, die eigentliche Bedeutung der Zeichen, die auf mich hinweisen, interessiert euch gar nicht. Es lässt euch völlig kalt. Es geht euch nur darum, dass ihr satt geworden seid. Das interessiert euch an diesen Zeichen, aber nicht das, was sie eigentlich bedeuten sollen. Wir wissen ja, dass der Herr Jesus und besonders das Johannesevangelium weist uns darauf hin, immer wieder, wenn er ein solches Zeichen getan hat, dann die Beziehung zu ihm selbst herstellt, zu sich selbst herstellt, indem er hier zum Beispiel sagt in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Ja, da heilt er einen Blinden, öffnet ihm die Augen und sagt, ich bin das Licht der Welt. So hat er es immer wieder gehalten. Das heißt also, die Zeichen sollten seine Zeitgenossen, die Israeliten, die Juden, an ihn binden, auf ihn aufmerksam machen, auf sein Wort fixieren, darum geht es. Und das wollten sie nicht. Und in dieser falschen Messias-Erwartung, ihren fleischlichen Wünschen, so könnte man das auch nennen, wollte der Herr Jesus sie nicht bestätigen. Das wäre aber der Fall gewesen, wenn er tatsächlich hier in die Tiefe gesprungen wäre. Er sagte Nein dazu. Nun, unser Herr Jesus, das beobachten wir, immer wieder hier in diesem Versuchungsgeschehen, unser Herr Jesus wehrt sich, setzt sich zur Wehr mit dem Wort Gottes. Und zwar mit Worten aus dem 5. Buch Mose, hier mit dem 16. Vers. Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Und damit stellt er das von Satan zitierte Wort aus Psalm 91 in den Gesamtzusammenhang der Bibel. Und er macht schließlich deutlich, echte Frömmigkeit hält sich vertrauensvoll an die Zusagen Gottes. Wenn Gott sagt in seinem Wort, ich bin bei dir, oder ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dann sollte uns das genügen, auch wenn wir nichts sehen, auch wenn wir nichts fühlen, auch wenn alles ganz anders läuft und ganz anders aussieht, sollten wir seinem Wort doch vertrauen. Ich stehe euch zur Seite. Echte Frömmigkeit fordert nicht in frecher Weise sichtbare Zeichen für Gottes Gegenwart. Und sie geht nicht in vermessenem Glauben über das hinaus, was Gott in seinem Wort verheißen hat. So könnte man das zusammenfassend einmal formulieren. Unser Herr überwand den Satan, indem er also dreimal ein Wort aus seiner Bibel, und das war das Alte Testament, zitierte. Das war also seine Waffe in diesem Streit, in diesem Kampf, in dieser schweren Auseinandersetzung mit dem Satan, dem Fürsten dieser Welt oder dem Gott dieser Welt. Das war seine Waffe, das Wort Gottes. Und jemand weist darauf hin, dass gerade das fünfte Buch Mose in der Vergangenheit dem besonderen Angriff der zersetzenden Bibelkritik ausgesetzt war. Darauf haben sich also offensichtlich die Bibelkritiker in ganz besonderer Weise gestürzt, auf dieses fünfte Buch Mose. Nun, wenn wir lesen, dass unser Herr gerade daraus seine Waffen genommen hat, dann wundert uns das nicht, ja. Nicht von ungefähr ist das also der Fall gewesen. Der Herr gebraucht gerade dieses Buch, um die listigen Angriffe des Teufels abzuwehren. Und ist es dabei nicht erstaunlich und auch für uns wegweisend, dass er sich des geschriebenen Gotteswortes bedient hat? Das ist ganz wichtig, ihr Lieben, gerade auch für unsere Zeit. Unser Herr Jesus Christus ist ja doch das fleischgewordene Wort Gottes selbst. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Er ist das Wort Gottes selbst. Und er hätte doch aus sich selbst heraus, aus seiner eigenen Weisheit heraus schöpfen können, aus seiner göttlichen Weisheit. Er hätte doch hier nicht Zuflucht nehmen müssen zum Alten Testament. Er war doch selbst das Wort Gottes. Und doch bediente er sich des geschriebenen Wortes Gottes, als wahrer Gott und als wahrer Mensch. Das war seine Bibel und das war seine Waffenkammer, aus der er die Waffen nahm im Kampf gegen den Satan. Und von daher ist es klar, warum der Satan es so darauf abgesehen hat, dass wir unsere Bibel nicht lesen. Er zieht sämtliche Register, um dich und mich vom Bibellesen abzuhalten. Er tut das sogar manchmal auf fromme Weise. Wir haben ja nichts gegen gute christliche Bücher. Es gibt wirklich gute christliche Bücher, die uns hinführen zur Heiligen Schrift, die uns manche gute Erklärungen geben zu dem, was wir darin lesen. Aber selbst solche guten Bücher dürfen uns nicht davon abhalten, die Bibel selbst zu lesen. Das gilt übrigens auch für das Hören von CDs und Kassetten. Wir sind ja dankbar, dass wir sowas haben, gerade auch für Menschen, die krank sind, die sonst keine Gelegenheit haben, zum Gottesdienst zu kommen, zur Bibelstunde zu kommen. Die können sich dann mal eine CD anhören oder eine Kassette. Dafür sind wir ja auch dankbar, wir machen es ja auch. Aber auch das darf uns nicht vom Bibellesen selbst abhalten. Dazu mal ein Zitat von Spurgeon. Sinngemäß hat er gesagt: Ich wünschte, dass all meine Bücher, die ich geschrieben habe, er hat ja auch manche Bücher geschrieben, er war eigentlich kein Schreiber, das fiel ihm sehr schwer. Er war mehr ein Prediger. Aber er hat manche Bücher geschrieben. Ich wünschte, dass all meine Bücher auf einem Haufen verbrannt würden, wenn sie euch davon abhielten, die Bibel zu lesen. Also das Wort Gottes muss allerhöchste Priorität haben bei uns. Und der Satan, ich sage es noch einmal, zieht alle Register, unternimmt alles, um uns vom Wort Gottes abzuhalten. Vom Lesen der Bibel, auch vom Hören von Predigten fernzuhalten. Er zieht alle Register. Und wenn ihm das gelingt, dann hat er gewonnen, ihr Lieben. Ich habe schon einmal darauf hingewiesen, wir merken es dann vielleicht gar nicht. Wir sind schon ein Opfer. Wir merken es gar nicht mehr. Wenn wir uns vom Wort Gottes und vom Gebet, natürlich, Gebet ist ganz entscheidend wichtig, gehört mit dazu, abhalten lassen. Die Frau von Lloyd Jones hat einmal gesagt, man kann den Dienst meines Mannes nicht verstehen, wenn man nicht zunächst einmal berücksichtigt, dass er ein Beter gewesen ist, ihr Lieben. Predigen ohne zu beten, ist im Grunde genommen eine fruchtlose Angelegenheit. Zum Predigen, auch zum Lesen des Wortes Gottes, gehört immer auch das Gebet. Ganz entscheidend wichtig, der Gebetsdienst. Also lasst euch nicht vom Bibellesen abhalten und lassen wir uns nicht von diesem schrecklichen Geist verführen, der den Heiligen Geist und das geschriebene Wort Gottes voneinander trennen will und auseinanderreißt, wie es in den sogenannten schwarmgeistigen Bewegungen geschieht. Der Vorsitzende Von Willow Creek, Deutschland und der Schweiz, ein Mann aus der charismatischen Bewegung, hat einmal sinngemäß geschrieben: Ich habe nicht viel vom Lesen der Bibel. Stellen wir uns das einmal vor, ja? Ein führender Mann innerhalb der charismatischen Bewegung und Vorsitzender von Willow Creek, Deutschland und der Schweiz. Ich habe nicht viel davon, wenn ich meine Bibel aufschlage, wenn ich darin lese. Wovon hat man denn etwas in diesen schwarmgeistigen Bewegungen? Nun, von bestimmten Offenbarungen, die man meint, empfangen zu haben von Gott, die aber letztlich aus der Tiefe kommen und nicht aus der Höhe. Offenbarungen, Weissagungen, das ist doch viel interessanter, als die Bibel zu lesen oder das Wort Gottes zu hören, das geschriebene Wort Gottes ausgelegt zu bekommen, ist doch viel interessanter, viel aufreizender für den natürlichen, fleischlichen Menschen, oder nicht? Hüten wir uns davor, den Geist Gottes zu trennen vom Geschriebenen, deshalb betone ich das immer wieder, vom geschriebenen Wort Gottes. Wo es dem Feind nicht gelingt, uns vom Lesen der Bibel, vom Hören des Wortes Gottes abzuhalten, da versucht er uns in die Irre zu führen, indem er bestimmte Worte aus dem Zusammenhang herausreißt. Ich will das nur ganz kurz noch einmal hier erwähnen. Das ist uns auch allen klar. Ich war, dass darin eben auch die Not in den sogenannten Sekten oder nennen wir es besser in den sogenannten oder bei den sogenannten Irrlehren besteht, dass man bestimmte Bibelworte nimmt und sie einfach aus dem Zusammenhang herausreißt, aus dem Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift und baut dann darauf ein Haus auf. Das ist typisch für Irrlehren. Deshalb ist es immer wieder wichtig, den Zusammenhang der Heiligen Schrift zu bedenken. Also entweder der Teufel versucht uns abzuhalten vom geschriebenen Gotteswort, oder aber er führt uns dahin, dass wir die Bibel nicht im Zusammenhang lesen und verstehen. Lasst uns also beim geschriebenen Wort Gottes bleiben, besonders beim Wort vom Kreuz, ihr Lieben. Bei der Rechtfertigungslehre, ganz wichtig, darf euch niemals langweilig werden, müsst ihr täglich mit umgehen, mit der Lehre von der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Luther hat einmal gesagt, wenn das nicht immer und immer wieder gepredigt wird in der Gemeinde Jesu, dann sind Tür und Tor geöffnet für sämtliche Irrgeister. Und so ist es in unserer Zeit. So ist es. Es steht kaum noch im Zentrum. Die Lehre von der Rechtfertigung. Was vermag der Mensch? Was ist der Mensch von Natur aus? Und was vermag Gott? Wer ist Gott eigentlich? In seiner Gnade, in seiner Herrlichkeit. Wollen wir uns also immer wieder ausrüsten lassen in der Waffenkammer des Wortes Gottes. Gerüstet im Wort können wir den Versuchungen des Satans widerstehen. Sonst wären wir rettungslos verloren. Niemand muss meinen unter uns, aufgrund seines Intellektes könnte er dem Satan widerstehen. Niemand kann das. Satan ist viel intelligenter, ist uns haushoch überlegen in jeder Hinsicht. Wir haben ihm nichts entgegenzusetzen, als nur das geschriebene Wort Gottes. Nichts anderes. Niemand sollte sich da auf seine eigene Tüchtigkeit, auf seinen Intellekt oder dergleichen verlassen. Es steht also geschrieben, das ist das Entscheidende. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeden Wort Gottes. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und es ist gesagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das ist die Art und Weise, in der wir Satan in die Flucht schlagen können, aber nicht für immer. Bis an unser Lebensende wird er sich immer wieder aufmachen und zu versuchen. Und so heißt es hier am Ende, als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Ja, heute magst du eine Schlacht gewonnen haben durch Gottes Gnade, und morgen steht er wieder auf der Matte oder übermorgen und ficht dich wieder an. Das wird kein Ende haben, bis wir unsere Augen hier einmal geschlossen haben und dann auf ewig selig sind bei unserem Herrn Jesus. Preisen wir unseren Herrn für seinen stellvertretenden Sieg in diesem Versuchungsgeschehen und dann später am Kreuz, als er der Schlange dem Satan den Kopf zertreten hat und uns auf ewig erlöst hat mit seinem kostbaren Blut. Adam und Eva haben versagt, unser Herr Jesus hat gesiegt und sein Sieg ist unser Sieg. Das wollen wir gleich auch dankbaren Herzens im Abendmahl feiern. Amen.